fragen wir mal nach, wie ist das eigentlich mit der Atomkraft, wie ist das mit der Radioaktivität, was hat es damit auf sich? Und ich begrüße im Studio den Andi. Hallo.
Hi.
Du studierst Physik in Marburg und wirst uns ein bisschen erzählen, wie es mit der Atomkraft funktioniert, was es mit ihr auf sich hat.
Genau, ich bin Physikstudent, jetzt im ersten Mastersemester. Ich hoffe, ich kann was Wertvolles beitragen.
Ja, da fangen wir doch gleich an. Kannst du uns ja mal erklären, was Radioaktivität eigentlich ist?
Ja, also Radioaktivität ist im Prinzip die Eigenschaft von gewissen chemischen Elementen, sich in andere umzuwandeln. Also wenn man sich vorstellt, die Bausteine eines Materials bestehen ja aus Atomen und die Atome haben eine Hülle, besteht in der Regel aus Elektronen und einen Kern. Und man stellt sich vor, der Kern besteht aus den sogenannten Protonen und den Neutronen. Die bappen da zusammen und bauen den Kern auf. Und Radioaktivität ist dann in dem Sinne die Eigenschaft von diesen Kernen, Teilchen auszusenden und dadurch ihre Neutronen- bzw. Protonenzahl zu verändern. Und wenn man bedenkt, dass die Protonenzahl sozusagen angibt, um welches chemische Element es sich handelt, dann ändert sich durch die Änderung der Zahl der Protonen auch die Art des Stoffes. Das nennt man Radioaktivität.
Das heißt, das Element wird zu einem anderen, indem sich die Protonen im Kern verringern und dabei sendet das radioaktive Strahlung aus.
Genau, es gibt dabei verschiedene Arten dieser Aussendung von Strahlung. Zum einen können verschiedene Arten von Teilchen ausgesandt werden. Das ist zum Beispiel zu nennen die sogenannte Alpha-Strahlung. Die besteht aus Päckchen von zwei Neutronen und zwei Protonen. Also es ist oft, dass gerade je mehr Teilchen in einem Kern drin sind, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er zerfällt, höher ist. Und das heißt, solche Viererpäckchen, zwei Neutronen, zwei Protonen, genannt Alpha-Teilchen, die können dann ausgesendet werden. Und dabei ändert sich eben die sogenannte Ordnungszahl, die Zahl der Protonen. Dann gibt es eine andere Art der Strahlung, das ist die sogenannte Beta-Strahlung. Da gibt es zum einen die Beta-Plus- und die Beta-Minus-Strahlung. Am bekanntesten ist die Beta-Minus-Strahlung, die besteht einfach aus den wohlbekannten Elektronen. Mhm. Wird sozusagen, kann man sich vorstellen, dass ein Neutron im Kern sich umwandelt in ein Proton und ein Elektron. Also ein Neutron ist elektrisch ungeladen. Und ein Proton und ein Elektron zusammen auch.
Weil das Proton positiv geladen ist und das Elektron ist negativ geladen.
Genau,
und die beiden Gleichungen
hebt sich auf. Ja, dabei entsteht noch ein anderes Teilchen, aber das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass das Elektron mit einer gewissen Energie dann wegfliegt. Und das nimmt man wahr als sogenannte Beta-Minus-Strahlung. Und Beta-Plus-Strahlung besteht aus dem, lustig anhört, das Antiteilchen des Elektrons, nämlich das Positron. Das ist im Prinzip ein Elektron mit positiver Ladung. Mhm. Genau, und dann, das sind sozusagen die wichtigen Teilchenstrahlungen, die bei der Radioaktivität entstehen. Und es gibt noch eine weitere Art der Strahlung, die sogenannte Gammastrahlung. Und da werden im Prinzip Photonen, also genau die gleiche Strahlung, die wir auch als Licht wahrnehmen, allerdings mit einer sehr viel kürzeren Wellenlänge, also sehr viel höherer Energie, abgestrahlt. Und dabei ändert sich sozusagen der Energiezustand des Kerns. Und genau diese Gammastrahlung ist eben sehr energiereich und deshalb sehr durchdringend und die in dem Sinne gefährlichste Strahlung.
Was ist denn jetzt genau das Gefährliche bei solcher radioaktiver Strahlung? Weil wie du gerade gesagt hast, das Licht, das normale, das sind ja im Prinzip auch ein ähnliches Phänomen. Das heißt, mit niederenergetischer Strahlung haben wir es die ganze Zeit zu tun und die scheint ja nicht so gefährlich zu sein.
Richtig.
Warum ist radioaktive Strahlung denn so gefährlich oder was macht sie gefährlich?
Also gefährlich in dem Sinne, also für uns als biologische Wesen ist diese energiereiche Strahlung eben, weil sie die Struktur der Materie verändern kann, zum Beispiel in uns drin, also irgendwelche Zellen und zum Beispiel unser Erbgut, unsere DNA, kann durch diese Strahlung beschädigt werden, eben dass, wenn sie auf Atome in dieser DNA zum Beispiel trifft und die dann zu irgendwelchen anderen Kernreaktionen anregt und dann ist das nicht gesund.
Mhm. Ja, genau. Das Interessante an der Radioaktivität ist, dass wir ja damit irgendwie Strom erzeugen können. Wie funktioniert das? Also wir haben jetzt irgendwie diese Kerne und die zerfallen irgendwie und da kommt irgendwie diese Strahlung raus, die auch sehr gefährlich ist. Was ist aber jetzt der Prozess, der in Atomkraftwerken stattfindet, wie man daraus dann Strom gewinnt?
Genau, also was ich jetzt beschrieben habe, ist sozusagen der natürlich, die natürliche Form des radioaktiven Zerfalls und der spontane Zerfall. Aber was zum Beispiel im Kernkraftwerk genutzt wird, ist die, ist der stimulierte Zerfall. Also das funktioniert im Prinzip in folgender Weise. Man nimmt ein Teilchen und lässt es auf einen solchen großen, schweren, dicken Kern, zum Beispiel vom Uran, treffen und dann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit fängt der Kern das Elektron ein.
Also der wird quasi drauf geschossen, wie?
Im Prinzip, es wird nicht genau auf den Kern gezielt und dann eine Kanone abgefeuert, sondern es fliegt halt so rum und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit trifft es auf einen Urankern und der frisst das sozusagen auf und inkorporiert es in sich. Das heißt, der Kern hat dann ein Neutron mehr und durch den Stoß, den der Kern kriegt, durch das eingefangene Neutron, wird er angeregt und anschaulich beginnt er so ein bisschen zu schwobbeln und wird instabil. Und dann
er ist quasi zu schwer dadurch. Er hat genau, zu viel Neutronen auf einmal.
Und ja, der ist extrem irritiert durch das zusätzliche Neutron und fühlt sich nicht mehr wohl in seiner Kernhaut. Und dann passiert es mit der gewissen Wahrscheinlichkeit, die relativ hoch ist, dass der Kern in zwei oder mehrere Bestandteile zerfällt, die größer sind auch als zum Beispiel so ein Alpha-Teilchen. Mhm. Also, wenn man sich vorstellt, so ein Urankern, der hat 235 oder mehr Teilchen.
Also sowohl Protonen als auch Neutronen.
Genau, zusammengenommen. Und der zerfällt dann zum Beispiel in jeweils Kerne mit der halben Masse.
Also er wird gespalten, was man auch. Das ist der Prozess, genau, den man als Kernspaltung versteht.
Richtig. Genau. Und das ist das, was im. Also, es muss nicht immer genau die Hälfte sein, sondern es ist mit der gewissen Verteilung. Aber jedenfalls in zwei ungefähr gleich große Teile zerfällt der Kern. Und dabei eben wird die Energie frei, die im, die für die Stromerzeugung genutzt werden kann. Und ich finde, das ist das Spannende gerade an der Kernenergie, dass diese Energie, die da frei wird, die kommt daher, dass sie aus der Energie-Masse-Äquivalenz, also Einsteins berühmte Formel.
E gleich mc Quadrat.
Richtig.
Ja, erklär kurz mal, was bedeutet diese Formel?
Genau, es ist nämlich so, dass die Energie und Masse, das man gefunden hat, dass diese beiden Begriffe austauschbar sind. Das heißt, Masse kann in Energie umgewandelt werden und in die andere Richtung auch, beziehungsweise es gleichzusetzen. Es ist nämlich so, wenn man zum Beispiel einen Urankern hat, der sehr schwer ist, und zählt sozusagen, wie viele Teilchen da drin sind. Und man kennt die Masse von den Teilchen, also den Protonen und den Neutronen, und zählt die zusammen. Mhm. Und dann kriegt man heraus, wie viel der Kern eigentlich wiegen müsste.
Ja.
Jetzt kann man aber ein Experiment machen, um herauszufinden, wie viel Masse hat der Kern tatsächlich. Und dann findet man, die Masse von dem Kern ist geringer, als man ausgerechnet hat. Und das liegt daran, dass die in der Bindung zwischen den Teilchen im Kern steckt Energie. Und diese Energie führt zu einem Massendefekt, weil Energie ist, wenn man es ausrechnet, Energie ist negativ und dadurch muss von der Masse nachher was abgezogen werden. Und eben, das ist bei diesen Kernen der Fall.
Und wenn also nochmal ganz langsam, dieser Massendefekt ist der Effekt, dass Energie in der Bindung zwischen diesen einzelnen Protonen und Neutronen im Kern gebraucht wird. Genau. Und dadurch ist der Kern eigentlich leichter, als er sein müsste, würde man nur die Neutronen und die Protonen sozusagen einzeln zählen.
Genau, der Kern ist quasi leichter als die Summe seiner Teile.
Okay.
Und jetzt ist es so, dass es, wie stark dieser Effekt von diesem Massendefekt ist, hängt davon ab, wie viele Teilchen sich im Kern befinden. Also es gibt so eine Kurve und für Uran ist der Massendefekt, hat einen bestimmten Wert und wird die also hin zu kleineren Massenzahlen wird der Effekt stärker. Das heißt, der Massendefekt ist größer, wenn die Kerne ein bisschen kleiner sind. Also es geht nicht für immer so weiter, aber erstmal schon. Mhm. Das heißt, wenn so zum Beispiel der Urankern zerfallen ist in seine zwei Bruchstücke, dann ist der Massendefekt von denen insgesamt größer als der von dem Uran vorher.
Also nochmal zusammengefasst, die Energie, die quasi für eine Bindung nötig ist, wird geringer, desto kleiner der Kern wird. Also bei einem kleineren Teilchen muss ich weniger Energie reinstecken, dass es alles zusammenhält. Bei einem größeren Teilchen muss ich mehr Energie reinstecken.
Genau. Und das heißt, es ist bei dieser Umwandlung, dadurch, dass sich dieser Massendefekt pro Teilchen sozusagen geändert hat,
bleibt Energie übrig.
Und diese Energie, die geht halt hauptsächlich in die in die Anregung dieser Bruchstücke, zum Beispiel, dass sie sich anfangen zu bewegen, in sogenannte kinetische Energie. Und das stellen wir dann eben fest als Wärme. Das Spaltmaterial erwärmt sich dadurch, durch diese übrig gebliebene Energie.
Also das muss man auch vielleicht gerade nochmal erklären. Wärme, also was wir als Wärme wahrnehmen, ist nichts anderes als die durchschnittliche Bewegung der Atome oder der Elemente oder der Moleküle. Also genau. Die kleinsten Teilchen bewegen sich und desto schneller die sich bewegen, desto wärmer wird es uns.
Genau.
Und jetzt ist es halt so, dass dieser große Kern zerfällt in kleinere und dadurch wird Energie frei, weil halt der Massendefekt, der genau. Massendefekt heißt.
Massendefekt.
Massendefekt.
Der ist größer.
Ist größer. Mhm. Und dadurch wird Energie frei und die geht quasi in die Bewegung der einzelnen neuen kleinen Kerne.
Genau. Die führen dann irgendwelche Bewegungen aus, in welche Richtung, ist relativ egal. Hauptsache, die haben eine bestimmte Energie für diese Bewegung und das genau, nehmen wir als Wärme wahr. Genau, und dann geht die Energieerzeugung ihren Weg, wie im konventionellen Kraftwerk. Dann hat man Wasser, das wird durch diese Wärme erhitzt. Und dann entsteht Dampf und das treibt eine Turbine an. Dann wird das Wasser wieder abgekühlt und wird zum Beispiel in so einem Kühlturm, der ist nicht unbedingt notwendig, aber gibt es oft, da sieht man.
Das sind diese komischen kegelförmigen Teilchen, aus denen diese riesigen Wolken aufsteigen.
Genau, ja.
Das heißt, die Wolken sind aber auch eigentlich Wasserwolken.
Das ist einfach nur Wasserdampf, das ist nichts Gefährliches, ja. Genau, und wenn das Wasser wieder flüssig geworden ist, und dann wird es zurückgeführt in den sogenannten, das Ganze nennt man den sogenannten Kühlkreislauf. Ein bisschen irreführend, finde ich, aber das ist ja nicht der Hauptzweck, den Reaktor zu kühlen, sondern der Hauptzweck ist, das Wasser warm zu machen. Mhm. Aber der Prozess ist natürlich der gleiche. Das man nennt es den Kühlkreislauf.
Und dieses erwärmte Wasser geht in eine Turbine, treibt sie an und dadurch bekommen wir Strom. Und das ist das, wozu man Atomkraftwerke baut.
Genau.
Okay. Ja, jetzt ist Atomkraft ja eine relativ umstrittene Technologie, schon seit es sie eigentlich gibt. Was sind denn die Gefahren, die von so einem Atomkraftwerk ausgehen können? Wie ist es denn, also man hat das ja miterlebt in Fukushima und auch in Tschernobyl, da sind ja schreckliche Unglücke passiert. Das hört sich jetzt erstmal alles sehr einfach an. Da findet irgendwie so eine Spaltung statt und dann wird Energie frei und wir machen irgendwie Wasser warm. Was kann denn bei so einem Atomkraftwerk schiefgehen und wo liegen denn die Gefahren, die potenziellen?
Die Gefahr, die im Unterschied besteht zu einem anderen Kraftwerk, ist, dass in dem Reaktor eben so eine Kettenreaktion abläuft. Also wenn ein Urankern gespalten wird, dann entstehen in der Regel eine bestimmte Anzahl an neuen Neutronen, die dann wieder Urankerne spalten können. Und dann sind sozusagen mehr Neutronen da als vorher. Und deshalb muss diese Kernreaktion geregelt werden und sozusagen eingedämmt, damit es im kontrollierbaren Maßstab bleibt. Und wenn jetzt irgendwas schief geht, wie zum Beispiel, was wir in Fukushima gesehen haben, dass der Kühlkreislauf, der erwähnte, nicht mehr funktioniert und dann der Reaktor zu warm wird und seine Bestandteile anfangen zu schmelzen zum Beispiel, was man Kernschmelze nennt.
Also in Fukushima ist der Strom ausgefallen für das Kraftwerk und sie konnten die Pumpen nicht mehr steuern dadurch. Und deswegen ist quasi die Förderung von dem warmen Wasser in eben diese Turbine ausgefallen.
Genau, das heißt, die Wärme aus dem Reaktor konnte nicht mehr abgeführt
werden. Genau.
Und dann wird es natürlich immer wärmer und immer wärmer und die Kettenreaktion geht weiter. Und wenn dann die Kontrollmechanismen, wie zum Beispiel die Steuerstäbe und so, wenn das dann alles nicht mehr funktioniert, und dann kann natürlich unter ungünstigen Umständen die Reaktion sich von verselbstständigen und immer wärmer werden und immer aggressiver und dann entstehen auch noch gefährliche Spaltprodukte. Und
das ist das, was man gemeinhin als GAU oder Super-GAU versteht.
Genau, sobald man, das ist der größte anzunehmende Unfall, das heißt, das Größte, was man sich vorher vorstellen kann.
Okay, das heißt, der Super-GAU war sogar schon mehr, als man sich vorstellen
konnte. Genau, Super-GAU ist mehr, als man vorher gedacht hätte, was passieren könnte.
Okay.
Und das ist sozusagen die direkte Gefahr, die von einem Kraftwerk ausgehen kann. In der Regel sind die ja, es ist nicht der Regelfall, dass das passiert, aber es kann eben sein. Und dann gibt es natürlich die, sozusagen die Sekundärgefahr, nämlich, was macht man mit dem übrig gebliebenen Spaltprodukt, das nicht mehr verwertbar ist?
Das auch natürlich immer noch weiter strahlt.
Genau, dass ja nicht einfach aufhört, dann radioaktiv zu sein, aber nicht mehr im Reaktor verwendet werden kann. Und dann ist das eine große Wissenschaft für sich. Was machen wir mit dem Müll?
Tja, das ist eine wirklich schwierige Frage.
Ein weites Feld noch für Physiker, ist viel zu holen. Es gibt viel zu wenig Leute, die sich damit beschäftigen.
Ja.
Also zu wenig Physiker. Es gibt natürlich sehr viele Leute, die sich generell damit beschäftigen.
Ja, also wenn ihr euch interessiert und wenn ihr da Lösungen entwickeln wollt, weil auf dem Müll sitzen wir, ob wir jetzt die Kraftwerke abschalten oder nicht, das ist schon genug leider da. Studiert Physik. Ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch, Andi.
Gerne, war mir eine Freude.
Ich hoffe, ihr habt was gelernt.